Herzlich willkommen zu Agrarpolitik, der Podcast. Unsere 12. Staffel befasst sich mit der Agrarpolitik, und zwar stellen wir die Agrarpolitik auf den Prüfstand. Mit ausgewählten Gästen wollen wir zurückschauen, was die Agrarpolitik der letzten Jahre bewirkt hat, welche Elemente gut waren, was sich bewährt hat und was mit dem Blick nach vorne zwingend geändert werden muss. Heute in der zweiten Folge ist unser Gast Thomas Ecker, Direktor Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für das Berggebiet, kurz SAB. Thomas, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, guten Tag. Danke für die Einladung.
Es freut uns sehr, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Wir wollen in der heutigen Folge etwas den Verfassungsbereich. Die Agrarpolitik hat ja gemäß Verfassung einen multifunktionalen Auftrag der Landwirtschaft beschrieben. Und da geht es auch um die dezentrale Besiedelung, insbesondere die Berglandwirtschaft. Wir wollen diesen Aspekt mit dir im Gespräch etwas beleuchten. Bevor wir aber in die Materie eintauchen, deine Einschätzung: die Agrarpolitik, wie sie heute ausgestaltet ist, auf einer Schulnotenskala 1 bis 6, wobei 6 die beste Note und 1 die schlechteste Note ist. Welche Note gibst du aus Sicht des Berggebiets der Agrarpolitik?
Ja, für die Berglandwirtschaft, für die Berggebiete ist die Agrarpolitik natürlich sehr wichtig und wir konnten ja einige Verbesserungen erzielen. Von daher würde ich hier heute eine 4,5 geben, also besser als genügend, aber natürlich noch nicht optimal.
Noch nicht optimal, das heißt, es gibt noch Verbesserungsbedarf. Wenn wir einsteigen, du hast gesagt, eben die Agrarpolitik ist wichtig. Die dezentralen Strukturen sind ja das Thema in der Verfassung und der Agrarpolitik. Das heißt, die Landwirtschaft ist sehr wesentlich für die dezentralen Strukturen. Oder wie stuft ihr das ein?
Ja, das ist ja interessant, dass in der Bundesverfassung der Begriff dezentrale Besiedlung nur an einem Ort vorkommt, nämlich eben bei der Agrarpolitik. Also dieser Auftrag wird explizit der Agrarpolitik zugeordnet. Sie ist dementsprechend natürlich auch wichtig für diese Aufrechterhaltung der dezentralen Besiedlung. Aber ich muss auch immer betonen, es ist nur eine von vielen Politiken in diesem Bereich hineinwirkt. Es ist genauso wichtig, dass es eine Raumplanungspolitik gibt, eine Verkehrspolitik und so weiter. Und die Agrarpolitik hat natürlich auch sehr viele finanzielle Mittel, es ist sehr schlagkräftig, es ist deshalb sehr wichtig wirklich für die Aufrechterhaltung der dezentralen Besiedlung, aber natürlich nie alleine für das zuständig, das ist wichtig.
Aber dann kann man schon sagen, ohne Landwirtschaft ist eine dezentrale Besiedelung der Schweiz nicht zu bewerkstelligen. Also es braucht die landwirtschaftliche Nutzung, damit auch alles andere möglich ist. Man könnte nicht sagen, ja, man kann ja Remote-Arbeitsplatz, man kann ja irgendwo die dezentrale Besiedelung auch über Homeoffice und die Berge bewirtschaften kann man sonst.
Das ist effektiv so. Also ich meine, wir sind ja auch ein Tourismusland, die Schweiz. Und gerade im Alpenraum, aber auch im Juraburg, also in den Bergregionen, ohne Landwirtschaft wäre diese Landschaft eben wirklich nicht mehr interessant. Das ist auch der zweite Verfassungsauftrag, der Offenhaltung der Flächen, der Landschaftspflege. Und wenn der nicht mehr gemacht würde durch die Landwirtschaft, dann würde auch unser Tourismus, das behaupte ich mal ganz explizit, zusammenbrechen. Dann könnten wir uns nicht mehr als Tourismusland positionieren. Wenn der ganze Alpenraum, so wie er früher mal war, wieder verwaldet wäre, dann würde dort kein Skifahrer mehr hingehen, kein Wanderer und so weiter. Also da hat die Landwirtschaft wirklich einen ganz wichtigen Auftrag, der eben im gesamtwirtschaftlichen Interesse ist, der über die reine Produktion von landwirtschaftlichen Produkten natürlich hinausgeht. Und das ist ganz wichtig, dass es auch weiterhin so ist.
Und hat jetzt die dezentrale Besiedelung und die Landwirtschaft im Berggebiet trotz der Agrarpolitik sich gut entwickelt oder wegen der Agrarpolitik?
Ich sage das so, dank der Agrarpolitik haben wir überhaupt noch diese Landwirtschaft, weil sonst wäre sie ganz klar zusammengebrochen. Wir haben das gesehen in anderen Ländern, wo die Agrarpolitik zurückgefahren wurde. Dort wurde dann entsprechend auch die Besiedlung zurückgefahren, es wurde die Landschaftspflege zurückgefahren, die landwirtschaftliche Versorgung auch zurückgefahren. Da bin ich doch stolz ein bisschen auch auf das System in der Schweiz. Es hat klar mehr als genügend in der Schulnote, dass wir wirklich diese Landwirtschaft noch aufrechterhalten können.
Ja, okay, also wir halten fest, die Agrarpolitik, die Maßnahmen der Agrarpolitik als Gesamtes sind wichtig für die Berglandwirtschaft und die dezentrale Besiedlung. Wenn du jetzt da den Strauß der Maßnahmen oder das, was die Agrarpolitik am Maßnahmensetz anwendet, was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Maßnahmen, die für das Berggebiet besonders wirksam sind?
Also für die Landwirte selber ist natürlich genau gleich wie im Talbetrieb auch die Direktzahlungen extrem wichtig, die sind direkt einkommenswirksam. Wobei wir dort jetzt auch sehen, dass sich die Schere leider weiter geöffnet hat. Wir hatten ja vor kurzem den Bericht des Bundesrates in Beantwortung eines Postulates der SAP-Präsidentin Christine Bühler-Marbach erhalten, der aufgezeigt hat, dass sich zwar die Einkommenssituation auch im Berggebiet, in der Berglandwirtschaft verbessert hat, aber deutlich weniger stark als in den Talbetrieben. Also die Schere hat sich weiter geöffnet und das ist für mich auch ein klarer Hinweis auch auf die Weiterentwicklung der Agrarpolitik. Wir müssen in Zukunft noch viel stärker auch einen Fokus auf die Berglandwirtschaft legen und nicht nur auf die Talbetriebe. Und das ist das eine, die Einkommenssituation. Aber ganz wichtig für uns, wir haben ja mit erschwerten Produktionsbedingungen zu tun, gerade im Berggebiet. Und deshalb sind für uns die Strukturverbesserungsmaßnahmen von zentraler Bedeutung. Und hier haben wir auch einen aktuellen Bericht des Bundesrates vom letzten Jahr, vom Mai 2023, der klar aufzeigt, dass die heutigen Mittel, die gesprochen werden, das sind, um es klar zu sagen, 82 Millionen Franken, die da jährlich im Budget eingestellt sind des Bundes, nicht mehr genügen, um den zukünftigen Herausforderungen genügen zu können. Wir sprechen insbesondere vom Klimawandel, Wasserversorgung, Stallerweiterungen und so weiter. Und der Bericht zeigt klar auf, wir hier eigentlich auf 180 Millionen Franken gehen müssen, also mindestens eine Verdoppelung. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, auch gerade jetzt in der Budgetsituation des Bundes.
Okay, also du hast wie zwei Bereiche angesprochen. Ich würde da gerne kurz eintauchen. Du hast gesagt, die Direktzahlungen eben sind sehr, sehr wichtig, weil direkt einkommenswirksam. Das Geld fließt ja auch seit RAP 14, 17 auch noch etwas mehr. Also wir haben in der ersten Folge von ihr über die Politikanalyse gesprochen. Da haben wir Output und Outcome unterschieden. Also der Output ist da, das Geld fließt, es fließt auch mehr, aber das Ergebnis ist eigentlich nicht befriedigend. Also die Einkommensschere hat sich trotzdem eigentlich weiter geöffnet. Dann müsste man ja sagen, okay, die Maßnahmen, die über die Direktzahlungen ergriffen werden, sind nicht sehr effizient.
Nein, ich möchte nicht sagen, dass sie nicht effizient sind. Das wäre eine falsche Interpretation. Man sieht ja, dass auch wirklich die zusätzlichen Mittel ins Berggebiet geflossen sind. Aber die Feststellung ist die, dass sich die Schere weiter geöffnet hat. Und das ist für mich die Schlussfolgerung, dass man eigentlich zusätzlich jetzt noch Mittel ins Berggebiet transferieren müsste. Es gibt ja zum Teil, es ist mehr oder weniger bekannt, Bestrebungen, das eigentlich wieder ein bisschen zu korrigieren, also mehr zurück ins Talgebiet zu transferieren. Und da müssen wir klar dagegen halten und sagen, nein, das darf nicht sein, weil die Schere hat sich eher im Gegenteil weiter geöffnet. Wir müssen viel mehr noch zusätzlich ins Berggebiet auch investieren, dass wir dort die Bewirtschaftung überhaupt aufrechterhalten können. Die bedingt eben auch entsprechende Abgeltung, weil das kann nicht privatwirtschaftlich rein mit Markterträgen erwirtschaftet werden. Das ist unmöglich.
Gibt es von Seiten SAB eine Übersicht oder ein Monitoring über die einzelnen Direktzahlungsbereiche, wie sie sich auswirken oder welche Wirkung sie entfalten? Eben nicht nur die Frage Output, was wird bezahlt, sondern was ist die Wirkung, das Monitoring darüber? Habt ihr da eine Übersicht oder wie?
Nein, wir machen kein eigenes Monitoring. Wir stützen uns da auf die Zahlen, die der Bund auch präsentiert. Es ist schon sehr viel Statistik herum. Also wenn der Bund jedes Jahr seine Agrarstatistik publiziert, dann ist das schon sehr wertvoll. Ich gestatte mir hier eine kleine politische Aussage. Ich wäre froh, wenn der Bildungsbereich auch so viel monitoren würde, weil bei der Agrarpolitik muss man ja wirklich jeden Nagel, den man irgendwo in einen Zaun einschlägt, begründen, warum das da reingeschlagen wird. Und in der Bildungspolitik ist das einzige Messkriterium, wie viel Geld ausgegeben wurde. Das stört mich ehrlich gesagt massiv, weil dort ist auch ein großes Ausgabenwachstum, das uns jetzt gerade im Bundesbereich wieder sehr viel Mühe verursacht. Und man will dann bei der Agrarpolitik auf der anderen Seite einsparen, die doch ein sehr intensives Monitoring hat und eine gute Wirkungsmessung. Ich wäre eigentlich froh, wenn es in anderen Bereichen auch solche Wirkungsmessungen geben würde.
Das nehmen wir es gerne so mit. Also wir können auch hier festhalten, der Bereich der Direktzahlung, der hat eine Wirkung, der ist wichtig. Die Aufstockung der Mittel wird als richtig bezeichnet und im Blick nach vorne ist aber sicher nicht angezeigt, diese Mittel zu reduzieren. Die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen, eben wie tief man das monitoren will, ist eine Diskussion, die geführt werden kann, aber man stellt fest, sie haben nicht die Wirkung gehabt jetzt auf die Einkommensseite, die erwartet war. Die Schere ist gestiegen und eine Einsparung in dieser Richtung sicher nicht angezeigt. Du hast einen zweiten Bereich genannt, die Strukturverbesserung, wo eine hohe Wirksamkeit schon da ist, aber jetzt eine Aufstockung notwendig werden wird. Das heißt, im Instrument der Strukturverbesserung ist eines aus der Vergangenheit, das zwingend in die Zukunft mitgenommen werden muss.
Unbedingt, ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind mit erschwerten Produktionsbedingungen konfrontiert im Berggebiet. Wir müssen deshalb diese Strukturverbesserungsmaßnahmen ausbauen. Wir brauchen die ganz massiv. Wir haben jetzt zusätzliche Herausforderungen, insbesondere mit dem Klimawandel. Wir haben das Thema unter anderem bearbeitet jetzt auch in den letzten 2 Jahren in einer sogenannten Dialogplattform Forschung und Praxis, die wir ins Leben gerufen haben. Und dort haben wir klar gesehen, es gibt einen großen Handlungsbedarf, insbesondere zum Beispiel für die Wasserversorgung. Wir müssen dort effektiv die zusätzlichen Infrastrukturen bereitstellen. Wir müssen auch Wasserspeicher zusätzlich bereitstellen, dass wir dort wirklich die Gewährleistung haben, dass die Wasserversorgung funktioniert. Das erfordert entsprechende finanzielle Maßnahmen natürlich. Und der Bericht des Bundesrates zeigt eigentlich klar auf, dass diese Strukturverbesserungsmaßnahmen mindestens verdoppelt werden müssen. Es war bis anhin in der Politik relativ schwierig, das durchzubringen. Ich habe das auch damals noch in der Funktion als Nationalrat ein paar Mal versucht. Aber ich glaube, jetzt haben wir gute Grundlagen, auch mit dem Bericht des Bundesrates, um das effektiv einfordern zu können.
Aber warum, das ist eine spannende Aussage, warum war das schwierig? Weil ich habe festgestellt im Gespräch, es wurde eigentlich schon lange wird gesagt, die Strukturverbesserungsbeiträge, die haben einen hohen Nutzen und die sind eigentlich sinnvoll. Natürlich, es kann auch Fehlanreize geben, aber warum war es bisher schwierig, dort aufzustocken? War es einfach die Mittelverteilungsfrage oder wurde der Sinn nicht erkannt, die Notwendigkeit?
Nein, ich glaube, der Sinn wurde erkannt, aber es war effektiv natürlich eine teilweise auch innerlandwirtschaftliche Diskussion. Für einige Kreise innerhalb der Landwirtschaft sind die Direktzahlungen wichtiger. Die sehen vielleicht die Strukturverbesserung eben weniger stark an. Und dann kam oftmals in der politischen Diskussion, in der Budgetberatung, da spreche ich etwas aus dem Nähkästchen heraus, dann sofort die Abwehrhaltung. Ja, ihr könnt das schon aufstocken, aber es funktioniert so sehr nicht, weil die Kantone müssen dann auch noch kofinanzieren. Das ist also quasi so ein Totschlägerargument. Aber wenn der Bund vorangeht und eben sagt, wir stellen mehr Mittel zur Verfügung, bin ich überzeugt, dass die Kantone auch aufgrund der aktuellen Finanzsituation der Kantone bereit sind, die jeweiligen kantonalen Beiträge auch zur Verfügung zu stellen.
Okay, also wir nehmen damit die Strukturverbesserung als eine wichtige Maßnahme, die in der Zukunft auch ausgebaut werden soll. Du hast es angetönt und ich denke, das ist ja auch ein Teil der Agrarpolitik. Forschung ist ein wichtiger Teil. Wurde in der Vergangenheit genug im Bereich Forschung investiert zum Nutzen der Berggebiete oder siehst du da weiterfahren wie bisher oder besser ausbauen oder aufhören vielleicht?
Nein, auf keinen Fall aufhören. Nein, nein, ausbauen. Was ich sehr gut finde, also es gibt ja wirklich gute Forschungsarbeit, das muss man wirklich betonen. Da wird sehr viel gute Arbeit geleistet. Was wir aber etwas festgestellt haben, ist, dass eben sehr gute Arbeit auf der einen Seite geleistet wird, aber der Dialog, der Transfer zur Praxis hapert manchmal. Und ich frage mich manchmal auch, ob die Forschung, die gemacht wird, wirklich praxisrelevant dann auch am Schluss ist. Und das versuchen wir jetzt etwas zu korrigieren mit dieser Dialogplattform Forschung und Praxis in Berglandwirtschaft, wo wir diese zwei Welten versuchen zusammenzuführen. Und das hat jetzt eigentlich nicht schlecht funktioniert. Was für mich sehr wichtig ist, ist auch der Ansatz des Bundes mit den dezentralen Versuchsanstalten. Die sind für mich sehr wichtig. Es gibt ja auch diese dezentrale Versuchsanstalt zur Berg- und Alplandwirtschaft. Das ist für uns natürlich ein wichtiger Ansprechpartner, mit denen arbeiten wir eng zusammen. Ich bin der Meinung persönlich, dass diese dezentralen Versuchsanstalten sehr wichtig sind und auch mehr Stellenwert erhalten sollten in der Agrarpolitik. Wir sollten wirklich innerhalb dieses landwirtschaftlichen Informations- und Wissenssystems, dieses LIWIS, aufgewertet werden. Sie sollten auch mehr Mittel erhalten. Ich hatte selber als Nationalrat noch mal einen Vorstoß gemacht, um diese Mittel aufzustocken. Ich bin ehrlich gesagt massiv enttäuscht, wie das umgesetzt wurde. Ich hätte mir da ein paar Millionen vorgestellt, die da fließen. Am Schluss ist es ein kleiner, fünfstelliger Betrag gewesen, der da zusätzlich zur Verfügung gestellt wurde. Das kann es nicht sein. Und was für mich auch wichtig wäre, ist, dass der Informationsaustausch zwischen diesen verschiedenen dezentralen Versuchsanstalten gestärkt wird. Ich sehe zum Beispiel ein großes Potenzial eben auch in der Digitalisierung. Das, was gemacht wird im Thurgau mit Smart Farming, das könnten wir eben sehr gut auch übertragen dann auf unsere Berg- und Alpwirtschaft. Da versuchen wir jetzt natürlich auch ein bisschen die Brücke zu spielen mit unserer Dialogplattform, dass wir genau diesen Transfer hier bekommen.
Ist das eure Aufgabe oder höre ich da auch eine Erwartung, dass der Forschungsbetrieb, der Schweiz, also da ist ja Agroscope sicher als wichtiger Player, aber auch die anderen Forschungsakteure sich da von sich aus besser vernetzen müssten oder besser als in der Vergangenheit?
Nein, im Moment, so wie wir es jetzt aufgebaut haben, auch in Absprache mit dem BLW und den verschiedenen anderen Akteuren, eben mit dieser Dialogplattform, sehen wir dann ein bisschen unsere Aufgabe eben auch halt aus der Praxis heraus, gewisse Themen zu setzen und dann zu schauen, besteht überhaupt schon Forschungsarbeit, besteht schon Wissen im Agrarsystem drin oder müsste man es vielleicht sogar noch von extern dazu holen? Wir haben zum Beispiel das Thema Wasser jetzt auch behandelt und festgestellt, dass dort bei der agrarwissenschaftlichen Forschung relativ wenig vorhanden ist noch, dass aber in anderen Kreisen schon sehr viel gearbeitet wird. Also, dass man auch dort eigentlich den Horizont noch erweitern würde und zusätzliche Kreise einbaut, die dann eben wieder für die Nutzer am Schluss einen Mehrwert ausbringen. Da sehen wir wirklich auch unsere Rolle, weil wir ja nicht nur agrarpolitisch aufgestellt sind als SAAT, wir sind ja multisektoriell als Organisation, eine der wenigen wirklich multisektorellen Organisationen. Das ist wirklich so ein bisschen unser Anspruch, dass wir versuchen, diese verschiedenen Interessen in allen Bereichen ein bisschen zusammenzuführen.
Du hast einen spannenden Punkt jetzt angesprochen, das Multisektorelle, das Übergreifen. Das ist ja die bisherige Agrarpolitik war ja sehr stark eben auf die Agrarpolitik, auf die Landwirtschaft im engeren Sinne ausgerichtet. Und jetzt ist der Blick nach vorne, der deutet ja darauf hin, dass man zu einem Ernährungssystem denken kommen will. Ist das eine Entwicklung? Also wenn wir jetzt noch die Analyse machen, der enge Fokus nur auf die Landwirtschaft ist vielleicht nicht optimal, sondern aus eurer Sicht der Fokus eben auf das Ernährungssystem ist der richtige Weg.
Genau. Wir haben vor 2 Jahren in einem Positionspapier zur Agrarpolitik 20, bis 2035 auch ein bisschen unsere Vision, unsere Vorstellung versucht zu skizzieren. Und für uns ist wirklich wichtig, dass die Landwirtschaft verstanden wird, also eingebettet in ein gesamthaftes Ernährungssystem. Und das ist eine wirklich Wertschöpfungskette, die irgendwo anfängt vom Produzenten über die Verarbeiter hin zum Konsumenten. Und das ganze System muss man aber eigentlich denken von den Konsumenten her. Die Landwirtschaft produziert ja nicht einfach zum Selbstzweck, sondern die will etwas absetzen, die will auf die Konsumenten eingehen. Konsumenten sind natürlich auch verschieden strukturiert. Da gibt es den individuellen Konsumenten, den privaten. Aber eine ganz wichtige Rolle spielt für mich zum Beispiel auch der Tourismus, gerade eben in unseren Regionen. Und deshalb stelle ich mir vor, dass gerade auch die Landwirtschaft, die Berglandwirtschaft in Zukunft noch viel enger mit dem Tourismus zusammenarbeitet. Da gibt es ein Riesenpotenzial in der Hotellerie, in der Gastronomie, aber zum Beispiel auch bei Gemeinschaftsküchen. Es gibt ja auch viele verschiedene Projekte, die schon in die Richtung arbeiten. Einige funktionieren gut, andere haben große Schwierigkeiten. Aber wirklich in diese Richtung müssen wir viel stärker arbeiten. Das sind für uns dann auch Ansätze wie verschiedene Labels sehr wichtig. Ich denke an die AOP, IGP-Produkte und so weiter, aber auch die Berg-Alp-Kennzeichen, die es eigentlich gibt, die Regionalmarken, die es alle gibt, sind ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Aber wichtig ist vor allem, dass der Dialog geführt wird zwischen diesen verschiedenen Akteuren. Und da braucht es von beiden Seiten natürlich her immer die Bereitschaft. Und dass man da wirklich aufeinander zugeht, das muss vor allem dann auf der regionalen Ebene passieren, dass wirklich die Landwirte oder die Landwirtschaftsvertreter mit den Touristikern zusammen am Tisch sitzen und schauen, wie können wir diese Produkte wirklich an Mann und Frau bringen. Und ich habe es bewusst auch schon mehrfach sehr plakativ gesagt. Ich möchte wirklich, dass am Schluss auf jedem Frühstücksbuffet, in jedem Hotel nur Schweizer Käse aus der Region ist und nur Fleisch aus der Region und nichts anderes. Kein holländischer Käse mehr und solchen Quatsch. Also wirklich, da braucht es noch einen großen Ruck.
Das bedeutet aber schon noch einen großen Druck. Es ist ja, wird auch oft diskutiert, der große Nutznießer oder ein großer Nutznießer auch dieser Maßnahmen im Berggebiet ist eben die Landwirtschaft, der Tourismus, der profitiert ja sehr von der. Wäre nicht auch der Tourismus gefordert, dann auch zu bezahlen? Also ist es richtig, dass die Allgemeinheit die Maßnahmen finanziert und der Wirtschaftszweig Tourismus vor allem davon profitiert?
Es wäre eben so, dass die Konsumentinnen am Schluss zahlen. Wir sehen, dass die auch bereit sind, einen Mehrpreis zu bezahlen, wenn entsprechend die Leistung hinten dran ist. Wir sehen das überall bei regionalen Produkten. Die werden nachgefragt. Ich meine, die Konsumentinnen und Konsumenten heute sind viel anders bewusst, gehen anders mit der Regionalität um als noch vielleicht vor 50 Jahren. Heute geht man in eine Region, man will die Region erfahren. erfahren tut man das nicht nur optisch oder mit dem Velo oder mit dem Auto oder was auch immer, sondern auch kulinarisch. Die Leute wollen sich wirklich mit der Region auseinandersetzen, mit ihren kulinarischen Eigenheiten, kulturellen, historischen Eigenheiten. Und da kann der Tourismus natürlich selber auch noch einen großen Sprung machen und ihn wirklich versuchen, das viel näher zu bringen. Das machen ja zum Beispiel die regionalen Naturpärke sehr gut, genau solche Ansätze. Und das müsste eigentlich Standard sein heute.
Okay, da wurde noch zu wenig gemacht, da muss mehr gemacht werden. Das Positionspapier, das du angesprochen hast, das werden wir selbstverständlich verlinken in unserem Newsletter. Das ist sehr lesenswert. Da kann man diese Position und auch diesen Fokus nach vorne etwas sich selbst noch vertiefen. Ein Punkt, den du angesprochen hast, ist Digitalisierung. Ist ja schon lange auch ein Bestandteil der Agrarpolitik, Agrardaten, Agrardatenerhebung. Man hat da immer den Eindruck, das ist noch nicht so optimal gelöst. Wie beurteilst du den Stand heute? Wie ist der Fortschritt der Digitalisierung durch die Agrarpolitik vorangetrieben worden? Und gibt es da aus eurer Sicht mehr Handlungsbedarf?
Da gibt es eindeutig noch sehr viel Handlungsbedarf. Besten Dank für die Frage. Ich möchte ein bisschen unterscheiden. Einerseits brauchen wir natürlich digitale Infrastrukturen. Und da sind wir in der Schweiz eigentlich relativ gut aufgestellt, vielleicht auch zum Ausland, insbesondere dann auch im Mobilfunkbereich. Da wäre ich eigentlich froh, wenn dann nicht mehr groß Widerstand gegen neue Mobilfunktechnologien wie zum Beispiel 5G kommt, was ich leider immer noch wieder
Genau,
feststelle,
ja.
weil wir brauchen ja diese digitale Erschließung. Und gerade im ländlichen Raum brauchen wir das natürlich über Mobilfunk, sonst können wir auch die digitalen Anwendungen gar nicht machen. Ich bin auch froh, dass im Bereich des BLW über die Strukturverbesserungsmaßnahmen heute eine kleine finanzielle Spritze möglich ist für digitale Erschließungen. Die ist sehr wenig bekannt noch leider, aber es gibt diese Möglichkeit, die wurde neu eingeführt vor wenigen Jahren. Also wenn irgendwo ein Bauernhof noch heute keine digitale Grunderschließung hat, kann er tatsächlich sogar über Strukturverbesserungsmaßnahmen noch Gelder abholen. Also quasi ein kleiner Weihnachtsbrot auch für die digitale Grunderschließung. Wichtig ist aber natürlich nachher die Anwendung. Und da habe ich schon den Eindruck, da sind wir noch überhaupt nirgends. Es gibt sehr viel Potenzial. Wir haben jetzt gerade in einem Projekt die digitalen Wertschöpfungsketten in der Landwirtschaft uns angeschaut. Wir haben das gemacht in zwei Pilotregionen, Boschiago und Bergell. Und dort festgestellt eigentlich, dass praktisch jeder Akteur noch für sich selber seine eigenen Tools anwendet. Also der Austausch entlang der Wertschöpfungskette findet so nicht statt. Und dort gibt es wirklich noch ein großes Potenzial. Da findet man auch übrigens auf unserer Webseite dann einen kleinen Leitfaden, wie man es noch verbessern könnte. Und dann wirklich eben vom Produkt her bis zum Absatz am Schluss eigentlich eine digitale Wertschöpfungskette aufbauen könnte, dann eben auch die Arbeit erleichtert. Es geht ja um das, Digitalisierung ist nicht ein Selbstzweck. Man macht Digitalisierung nicht einfach, dass man digitalisiert hat, sondern es soll die Arbeit erleichtern. Und das tut es auch wirklich, wenn man das konsequent macht. Ich kann noch ein anderes Beispiel bringen. Ich bin ja noch Präsident der Sortenorganisation Raclette du Valais AOP. Wir haben dort jetzt auch ein kleines Digitalisierungsprojekt unserer Wertschöpfungskette durchgeführt, dass nur schon die Kontrollen digital erfasst werden. Bis dahin hat da jeder Kontrolleur noch auf einem Blatt das aufgeschrieben, was die Kontrollergebnisse sind, hat es dann dem Direktor analog abgeliefert, der hat es in eine Excel-Tabelle eingetippt. Das ist alles Quatsch aus dem letzten Jahrhundert, oder? Und da gibt es wirklich Potenzial, die Arbeit zu erleichtern dank der Digitalisierung. Was ich aber leider in den Diskussionen festgestellt habe, ist, dass noch sehr viele Vorbehalte herum sind in Landwirtschaftskreisen. Das Gefühl hat, ja, aber Digitalisierung, warum soll ich das tun? Das bringt doch nichts und das ist wieder nur zusätzlicher Aufwand und so. Also das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn wirklich durchgehend alles digitalisiert wird. Da bin ich froh, dass der Bund vom BLW her jetzt wirklich eine Digitalisierungsstrategie hat. Und dass man dann in dieses Konzept, in dieses Ökosystem der Digitalisierung eigentlich die anderen Anwendungen am Schluss einbinden kann, dass wir wirklich am Schluss ein durchgehendes Gesamtsystem haben, dann funktioniert es nämlich. Es kann dann nicht sein, dass noch irgendein Kontrolleur plötzlich am Schluss kommt, ja, aber ich muss jetzt mein Blatt noch analog ausfüllen. Dann ist nämlich die Digitalisierung
Genau,
auch nicht
dann
mehr
ist es
funktioniert.
gebrochen. Eigentlich könnte man auch sagen, eigentlich schade erst jetzt, weil eigentlich hätte man diese Strategie so vor 15 Jahren schon machen müssen, um gewiss, weil eine große Herausforderung scheint ja mit der Digitalisierung auch die regionalen Unterschiede, schon nur die Tatsache, dass es mehrere Agrardatensysteme gibt. Das ist so ein Grundübel. Wir kommen schon zum Schluss fast des Podcasts. Eine Frage, die mir jetzt noch schon noch wichtig wäre zur Analyse. Du hast in mehreren Bereichen gesagt, da müssten mehr Mittel fließen, da müssten mehr Mittel eingesetzt werden. Wir haben ein Agrarbudget, das sieht Mittel vor, das ist jetzt die Vergangenheit. Wenn du jetzt dieses Budget siehst, dann ist es zu klein. Muss das größer werden oder müssen die Mittel anders eingesetzt werden künftig? Eine
Nein, das
schwierige
soll.
Diskussion, weil Verteilkampf, ich weiß, ist nicht so beliebt,
Ja.
aber
Nein,
wie
aber
urteilst du das?
das haben wir jetzt gerade auch gesehen mit dem landwirtschaftlichen Verordnungspaket, das gerade in der Vernehmlassung war. Man sieht, dass dort zusätzliche Herausforderungen, zusätzliche Aufgaben kommen. Und von mir aus gesehen muss das Agrarbudget erhöht werden, um diese Aufgaben, insbesondere zum Beispiel gerade im Bereich Strukturverbesserung, auch finanzieren zu können. Man muss ja auch betonen, dass das Agrarbudget über lange Jahre jetzt immer stabil gehalten wurde. Also das ist nicht der Wachstumstreiber, warum das der Bund mit seinen Finanzen jetzt in eine Schräglage geraten ist. Es sind andere Faktoren und da wäre es gerechtfertigt, dass das Agrarbudget jetzt angepasst wurde.
Okay. Eine letzte Frage mit Blick nach vorne. Wir gehen selbstbewusst davon aus, dass Herr Barmele unseren Podcast regelmäßig hört. Das heißt, er wird auch diese Folge hören. Was ist der Wunsch des SAB-Direktors Thomas Ecker an Herrn Barmele im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Agrarpolitik?
Dass er bitte die Berglandwirtschaft stärkt und auch berücksichtigt, dass wir dort noch sehr viele Nebenerwerbslandwirtschaftsbetriebe haben und dass er bitte diese nicht schikaniert mit zusätzlichen Auflagen, sei es bezüglich irgendwelchen Tierschutzvorschriften oder Ausbildungsvorschriften, sondern dass er bitte respektiert, dass wir sehr viele Nebenerwerbsbetriebe haben und ohne die würde unsere Landschaft eben nicht mehr gepflegt werden.
Super. Vielen Dank, Thomas Ecker, für dieses Gespräch. Das war schon die zweite Folge unserer 12. Staffel, wo wir die Agrarpolitik auf den Prüfstand stellen. Unser heutiges Gespräch mit Thomas Ecker, Direktor der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für das Berggebiet, hatte den Fokus auf die dezentrale Besiedelung. Danke vielmals, Thomas Ecker.
Danke auch.
Für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden wir, wie gesagt, im Newsletter die entsprechenden Dokumente verlinken. Auch die Homepage des SAB wurde empfohlen, um sich da vertieft auch zu den Herausforderungen der Berglandwirtschaft, aber auch des ganzen Berggebiets noch auseinanderzusetzen und selber noch etwas Selbststudium zu betreiben. Das war die zweite Folge. Ich hoffe, Sie haben uns gerne zugehört. Falls Sie noch nicht wissen, was Sie mit Ihrem Feriengeld für den Sommer tun wollen, Sie können das uns spenden via Twint oder auf Kreditkarte ist das selbstverständlich möglich. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen einen Mehrwert gebracht und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag.